SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Professor Jessica Hesen.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind und heute gekommen sind. Sie sind Medienethikerin und leiten, das muss ich jetzt ablesen, den Forschungsschwerpunkt Medienethik und Informationstechnik am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen. Alles
genau.
Richtig?
Alles richtig.
Ja, also hatten Sie keinen weiten Anfahrtsweg zu uns, das ist schon mal gut. Sie diskutieren an sehr, sehr vielen Stellen mit, wenn es darum geht, ethische Fragen zu besprechen in der digitalen Welt. Jetzt geht es natürlich vor allem um die künstliche Intelligenz. Sind Sie denn, Frau Hesen, selber Fan der KI?
Ja, ich bin auf alle Fälle Fan von KI, wenn sie nach bestimmten Regeln eben dann funktioniert. Also wir müssen auf alle Fälle kritisch drauf gucken auf künstliche Intelligenz, damit sie auch richtig gut für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen von uns funktioniert.
Mhm. Was bedeutet das konkret? Also welche Fragen tun sich da auf? Vielleicht können wir das mal vorweg einmal kurz so klarstellen. Um was geht's da eigentlich?
Ja, das sind zum Beispiel die Fragen, kann ein Mensch immer die Aufsicht wahren über künstliche Intelligenz oder wird uns was weggenommen? Werden wir bestimmt bestimmt letztendlich ein Automat über uns? Das ist eine ganz wichtige Fragestellung. Das will man natürlich nicht. Und dann kann ich verstehen, was die KI macht. Also ist die Frage der Transparenz und der Verständlichkeit dieser Anwendung. Und dann natürlich auch die Frage nach den Daten, die genutzt werden. Also Künstliche Intelligenz braucht riesige Datenmengen. Und da ist natürlich die Frage, wem gehören diese Daten? Sind das personenbezogene Daten, vielleicht sogar private Daten? Und dann auch die Frage, kann ich mich wehren gegen künstliche Intelligenz? Ist es gerichtsfest? Wer haftet dafür? Und dann auch noch, das ist eine ganz wichtige Frage letztendlich, wie sieht es aus mit dem Umweltschutz in Bezug auf künstliche Intelligenz? Das haben viele nicht auf dem Schirm, dass künstliche Intelligenz wahnsinnig große Energieressourcen verbraucht. Und das ist deswegen auch immer ein ökologisches Thema.
Das sind alles riesige Fragen, da sprechen wir auch gleich drüber. Was die KI alles kann und wie weit das geht, das haben wir ja vorhin in der Ankündigung zur heutigen Sendung auch schon gehört. Das sieht man da an diesem Beispiel Digital Afterlife, also ein Weiterleben in der digitalen Welt nach dem Tod. Da haben ja KI-Unternehmen möglich gemacht, dass man mit Avataren zum Beispiel von Verstorbenen weiterhin kommunizieren kann. Sie haben sich damit beschäftigt bei Ihnen an der Uni Tübingen, haben da ein Forschungsprojekt zugemacht. Wie stehen Sie denn selber zu sowas?
Na gut, wie ich selber dazu stehe, das ist natürlich so eine Mischung aus meiner privaten Meinung und dem, was ich in der Wissenschaft eben auch gelernt habe über diese Anwendung. Und ich persönlich sehe das sehr kritisch. Also ich kann mir das für mich selber oder für meine Angehörigen überhaupt nicht vorstellen. Trotzdem ist es natürlich ein neuer Teil, sagen wir mal, der Trauerkultur. Und wenn wir leben im Digitalen, dann wollen wir vielleicht auch mit Fragen von Sterben und Tod umgehen können im Digitalen. Und dann muss man sich fragen, ob solche neuen Möglichkeiten, also jetzt eben einen lieben Menschen wiedererstehen lassen durch künstliche Intelligenz, ob das nicht einfach auch zu respektieren ist. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich danach schauen, dass diese Anwendungen auch richtig sicher sind und dass die Trauernden nicht noch weiter verletzt werden, wenn sie solche Anwendungen benutzen.
In anderen Ländern ist es ja total üblich und daran zeigt, oder was heißt total üblich, aber man hört so in China, da gibt es das zum Beispiel schon, haben wir vorhin auch in der Ankündigung gehört. Gilt das irgendwie auch für die KI, also andere Länder, andere Sitten und dadurch auch ein anderer Umgang mit der KI?
Ja, es gibt ja immer diese große Frage der Regulierung und wie hoch die Bereitschaft ist, jetzt einzuwirken auf die künstliche Intelligenz und da sieht man in den unterschiedlichen Ländern riesige Unterschiede. In den USA ist man im Moment noch weniger stark mit der Regulierung dabei. Und in China heißt es, das sind immer eher so anekdotische Sachen, da gibt es keine großen wissenschaftlichen Studien dazu, dass man künstliche Intelligenz da vor allen Dingen auch nochmal gerade im Bereich Sterben viel freier benutzt oder selbstverständlicher benutzt, als es bei uns der Fall ist. Und dann haben wir natürlich dann in solchen, sagen wir mal, autokratischen Systemen wie China das Problem, dass künstliche Intelligenz auch sehr stark für Überwachungszwecke benutzt wird. Und das ist nicht nur eine Anekdote, sondern das ist natürlich bewiesen. Und da haben wir eine systematische Nutzung von künstlicher Intelligenz für Bürgerbewertungen zum Beispiel. Also da wird danach geschaut, wie verhalte ich mich im Straßenverkehr oder in Bezug auf Kredite. Und künstliche Intelligenz kann das dann alles sehr schön auswerten und zusammenlegen.
Nach dem Tod digital weiterzuleben, ja, damit beschäftigen sich viele KI-Anwendungen. Die Medienethikerin Jessica Hesen in SWR1, Leute. Digital Afterlife Industry nennt sich das inzwischen schon. Also da haben sie auch mit ihrem Team gemeinsam an der Uni Tübingen eine Studie drüber gemacht, zu den möglichen Auswirkungen dieser Geschichten. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Also Personen können digital weiterleben. Welche Auswirkungen hat denn das jetzt zum Beispiel? Also was muss ich da tun überhaupt, damit ich nach meinem Tod, wenn wir jetzt mal mich als Beispiel nehmen, digital mit Ihnen dann sprechen kann, wenn Sie sagen, ich will das?
Also wenn Sie sich selber dazu entscheiden, dass Sie nach Ihrem Tod noch präsent sein wollen, dann können Sie unterschiedliche Dienste nutzen. Sagen wir mal, Sie benutzen einen einigermaßen seriösen Dienst. Dann würde ein Team kommen und würde Ihnen so ungefähr 150 Fragen stellen zu Ihrem Leben und auch Sie aufnehmen. Also mit sehr anspruchsvollen Kameratechnik, sodass man vielleicht sogar so eine Art Hologramm von Ihnen erstellen kann nachher. Und das würde dann eingegeben werden und verarbeitet werden, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und wenn Sie dann verstorben sind, und natürlich auch schon vorher würde das funktionieren, können dann Ihre Angehörigen in Konversation treten mit Ihnen. Dann werden Fragen gestellt und Sie würden dann mit Ihrem Aussehen in einer Art Videochat als Avatar Antworten geben über Ihr Leben, über Ihre politischen Ansichten vielleicht. Also alles das, wie es passt, das wird dann zusammengestellt von der KI.
Und welche Rolle hat die KI dabei? Also die darf sich ja dann eigentlich oder bedient die sich dann auch Informationen, die man zum Beispiel im Netz dann über mich finden würde?
Es ist unterschiedlich. Es gibt Anwendungen, die können Sie beschränken auf das, was Sie autorisiert haben. Und dann erkennt die KI dann halt, was Ihre Angehörigen oder Freunde sagen und liefert die, also spult die passende Antwort raus. Aber es gibt andere Anwendungen, da läuft die KI sozusagen frei. Also da wird so eine Art Prototyp von Ihnen erstellt, so ein Stereotyp, so wie sind Personen, die so ähnlich sind wie Sie. Und es werden entsprechende Antworten rausgezogen über ChatGPT auf Grundlage der Daten, die aus dem Internet vorliegen.
Wer kontrolliert das? Also habe ich da die Oberhoheit drüber, was da passieren darf und was nicht? Oder wie läuft das?
Genau, das ist eben die Frage. Also wenn Sie einen bestimmten Dienst autorisiert haben, dann müssen Sie einen Vertrag machen und dann sollte es möglich so sein, dass Ihre Angehörigen auch vollkommen bestimmen können darüber, was passiert. Wenn Sie aber jetzt, sagen wir mal, so eine Art Umsonstdienst benutzen oder einen, der eben freiläuft mit einer bestimmten künstlichen Intelligenz, dann haben Sie keine Möglichkeiten mehr darauf Einfluss zu nehmen. Mhm. Und es kann umgekehrt auch so sein, dass sogar ohne Ihren Willen ein Avatar oder ein Chatbot von Ihnen erstellt wird nach Ihrem Versterben.
Also das Thema Persönlichkeitsrechte, wenn jetzt zum Beispiel meine Familie sagt, oh, wir wollen den jetzt aber doch gerne nochmal haben, ich habe das aber gar nicht autorisiert, dürften meine Hinterbliebenen, beispielsweise die Erben, dann sagen, wir machen das?
Die dürfen das, beziehungsweise sagen wir mal so, ist es nicht verboten. Sie könnten aber auch im Testament festlegen lassen, dass Sie das nicht wünschen. Dann können Sie es trotzdem machen, Ihre Angehörigen. Aber dann wird es so ein bisschen wackeliger, sagen wir mal so. Dann müssen noch mal so von den ganzen Rechten, die Sie dann haben. Aber Sie sind letztendlich im Moment nicht geschützt davor, dass auch irgendeine wildfremde Person einen Avatar von Ihnen erstellt.
Also klassisches Beispiel eigentlich für so eine ethische Frage und auch eine rechtliche Frage, die sich im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz darstellt. Aber also weiterentwickeln kann sich so eine Person, so ein Avatar ja dann nicht, sondern der wird im Grunde festgefroren am Zeitpunkt des Todes.
Es ist so, also wenn Sie Daten benutzen, die Person, sagen wir mal, festgelegt hat für diesen Avatar, dann ist es festgefroren. Da kommen ja irgendwann immer die gleichen Antworten. Wenn Sie aber einen Avatar machen, der offen ist, also der zum Beispiel sowas wie ChatGPT benutzt und so weiter, dann können Sie die verstorbene Person auch befragen nach aktuellen politischen Ereignissen zum Beispiel oder nach Tipps für den Sommerurlaub, weil dann werden einfach neue Informationen dazugenommen und die KI antwortet einfach so, wie der Verstorbene wahrscheinlich geantwortet hätte. Ist also eine Frage von Wahrscheinlichkeitsberechnung, wie die Antworten aussehen.
Klingt jetzt so auf den ersten Blick für mich, muss ich sagen, wenig attraktiv, diese Aussicht, dass man selbst da irgendwie noch Urlaubstipps gibt nach seinem Tod. Aber da kann man doch ganz gut die Frage aufmachen. Also ist alles, was technisch möglich ist, auch ethisch vertretbar?
Das ist eine Grundfrage der Technikphilosophie und der Technikethik. Und natürlich nein. Also, wir könnten natürlich die dollsten Sachen erstellen. Also Technikgestaltung ist immer auch Gesellschaftsgestaltung und es ist natürlich so, dass Technik einen riesigen Einfluss darauf haben, wie wir als Menschen zusammenleben und wir dürfen natürlich auch selbstständig entscheiden, wie wir mit Technologien umgehen wollen und wie wir sie eben auch gestalten wollen. Deswegen ist Regulierung eben auch so wichtig, weil Regulierung bedeutet nichts anderes, als dass die Politik Regeln erstellt dafür, wie wir zusammenleben wollen, wie wir mit Techniken umgehen wollen und so. Und ansonsten würden halt einige wenige starke, marktbeherrschende Player bestimmen, wie wir mit diesen Technologien umgehen. Und das wäre eben undemokratisch.
Sie beschäftigen sich mit der Veränderung der Gesellschaft durch die künstliche Intelligenz. Und zu einem früheren Zeitpunkt Ihrer Karriere, da haben Sie sich auch mit der Veränderung der Gesellschaft durch das aufkommende Internet beschäftigt. Sehen Sie da so Parallelen in der Dimension, also das, was Sie damals untersucht haben, als das Internet kam und das, was Sie heute untersuchen?
Ja, auf alle Fälle. Also es geht immer wieder um Daten. Also das Internet basierte ja dann letztendlich, oder sagen wir mal so, die Nutzung des Internets hat ja dazu geführt, dass wir wahnsinnig viele Daten freigeben von uns, eben über soziale Medien. Mhm. Und auch insgesamt haben wir dann so einen Digitalisierungsschub gehabt, nicht nur im Internet in dem Sinne, dass wir da miteinander sprechen können in sozialen Medien, sondern es gibt ja auch das Internet der Dinge. Also wir haben eine Digitalisierung insgesamt. Wir haben sowas wie intelligente Autos, Gegenstände mit Sensoren und so weiter. Das heißt, überall in der intelligenten Stadt, so werden Daten gesammelt und das Ganze wird dann verwendet eben jetzt aktuell für künstliche Intelligenz. Das heißt, wir haben uns über soziale Medien, über ganz viel Sensorik, Industrie 4.0, wie das dann heißt, also die Nutzung von Digitalisierung in der Wirtschaft, haben wir uns ganz viele Daten angehäuft und das ernten wir jetzt mit künstlicher Intelligenz und kommen dann zu ganz neuen Anwendungen in den Bereichen.
Also eins bedingt das andere. Wenn Sie letztlich mal draufschauen, welche Fragen Sie sich damals gestellt haben, da gab es ja auch Ängste, ne? Also wir können uns vielleicht sogar noch der eine oder die andere dran erinnern, was da damals diskutiert wurde. Und auch damals wurde schon über Regulationsmechanismen oder ethische Einordnungen gesprochen. Würden Sie da heute sagen, es war gut, dass wir das ein oder andere festgezogen haben, das zahlt sich heute aus?
Auf alle Fälle. Also es geht immer wieder um die Sorge, was passiert mit unseren Daten? Das ist sozusagen der Klassiker in allen diesen Anwendungen. Und dann gibt es natürlich auch immer die Frage, welche Macht haben solche Anwendungen über uns? Dürfen wir überhaupt noch selber entscheiden? Das kommt auch immer wieder. Und natürlich dann die Frage, wenn wir auf soziale Medien gucken. Also da müssen wir immer drauf schauen, für was benutzen wir überhaupt künstliche Intelligenz oder Digitalisierung? Und dieser ganze Bereich Internet, werden wir nicht davon abhängig? Also hängen wir nur noch an Apparaten? Das haben wir bei jedem neuen Medium übrigens. Das hatte man auch, als der Roman entstanden ist zum Beispiel. Oder der Fernseher. Und dann eben kam das Internet. Immer diese Angst, wir verlieren ganz viele Kompetenzen und dann die Frage, gewinnen wir eigentlich neue hinzu und sind die dann überhaupt sinnvoll?
Und war es nicht auch ein bisschen so? Also haben wir nicht beim Fernseher auch gewisse Kompetenzen auch vielleicht verloren, die wir früher mal hatten?
Naja, aber es ist immer die Frage, braucht man unbedingt diese Kompetenzen? Also der Fernseher ist ja zum Beispiel gut dazu, dass eine Gesellschaft sich miteinander verständigen kann und kommunizieren kann. Dass ich weiß, was im Land passiert jetzt hier zum Beispiel bei SWR1. Das ist ja total praktisch, sagen wir mal. Sonst müsste ich ja überall hinfahren und die Leute fragen.
Lebkuchen in zwei Wochen,
ja, genau.
Im Regal.
Ja, ganz wichtige Info. Ja. Genau. Und insofern ist es natürlich, also wir brauchen Medien in der Demokratie und natürlich auch digitale Medien und in ihren unterschiedlichen Spielarten. Und wir brauchen natürlich aber trotzdem auch noch die Einschätzung, ob etwas ein gutes Medium ist, was ein guter Inhalt ist und so weiter. Und da brauchen wir ständig neue Kompetenzen. Wir müssen immer wieder dazulernen.
Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, also welche Rolle spielt KI, die künstliche Intelligenz, die ist ja eigentlich schon wahnsinnig lange da. Aber so richtig darüber diskutieren, das tun wir jetzt erst, seit diese ChatGPT-ähnlichen Software, also diese Chatbots plötzlich da sind. Und seitdem geht das so. Aber welche Rolle spielt eigentlich die KI im Netz? Können Sie das vielleicht mal kurz umschreiben?
Ja, die künstliche Intelligenz ist so eine Art Moderatorin. Also so ähnlich ein bisschen, wie Sie das jetzt hier auch machen. Also die moderiert Inhalte und ist auch dafür verantwortlich, was wir sehen können im Internet. Also in den sozialen Medien vor allen Dingen, über algorithmische Steuerungen letztendlich. Mhm. Künstliche Intelligenz spielt eine sehr große Rolle bei Suchmaschinen. Das heißt, also wir würden uns überhaupt nicht zurechtfinden im Internet, wenn wir künstliche Intelligenz an der Stelle nicht eben auch benutzen würden.
Also das heißt, wenn Redaktionen und Marketingabteilungen in großen Firmen so diese Suchmaschinenoptimierung machen oder so, dann ist der Gegner eigentlich die KI.
Ja, aber KI ist auch die Helferin. Also man kann natürlich künstliche Intelligenz auch wunderbar nutzen, auch gerade im Journalismus, um sich beraten zu lassen, wie man eine Suchmaschine, wie man seine Inhalte optimiert für die Suchmaschinen und auch wie eine gute Website zum Beispiel aussieht, wie Inhalte gestaltet sein müssen für ein bestimmtes Publikum. Also für alles das ist künstliche Intelligenz eben auch sehr gut zu gebrauchen.
Und man kann auch sagen, der Algorithmus, das ist auch die KI.
Es gibt Algorithmen ohne KI und mit KI. Da wird auch oft ein bisschen übertrieben, weil oft geht es nur um eine algorithmische Steuerung und nicht eben eine, die durch maschinelles Lernen nochmal, sagen wir mal, weiter beflügelt wurde oder eben selbstständig eben zu Entscheidungen kommt und so weiter.
Künstliche Intelligenz, die ist inzwischen überall, aber ist sie auch für alle da? Das ist eine der vielen Fragen, die wir heute mit der Medienethikerin Jessica Hiesen in SWR1 Leute besprechen wollen. Ich reiche die Frage einfach mal direkt weiter an Sie, Frau Hiesen. Für wen ist denn die KI da?
KI ist erstmal so eine Basistechnologie. Also man kann die fast vergleichen mit der Stromversorgung. Also das heißt, es macht eigentlich gar keinen großen Sinn, allgemein von KI zu sprechen, sondern wir müssen immer fragen, für was ist sie eigentlich gut, in welchen Anwendungen. Und da sehen wir total unterschiedliche Anwendungsbereiche. Und im Moment ist sie vor allen Dingen dazu da, um zum Beispiel in der Medizin zu guten Diagnosen zu kommen oder auch um Verkehrsflüsse zu optimieren oder, was wir schon besprochen haben, Suchmaschinen und so weiter. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Anwendungen und die Frage ist natürlich für, sagen wir mal, Otto-Normalverbraucherin, was ist es denn für mich, also was bedeutet das? Und wir müssen immer danach fragen, wem nützt eigentlich eine Anwendung? Und im Moment sehen wir, dass diese Anwendungen vor allen Dingen den großen Tech-Companies nutzen. Den großen Unternehmen wie Google, Amazon und so weiter. Die haben sehr viele Daten und profitieren deshalb auch sehr stark von Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz und sind da eben auch Vorreiter. Und wenn wir eine gute künstliche Intelligenz haben wollen, müssen wir natürlich schauen, dass jeder und jeder Einzelne von uns auch was davon hat. Und nicht nur, dass wir nicht nur Daten abgeben, sondern dass wir eben auch an den Profiten, also jetzt auch nicht nur in Bezug auf Geld, beteiligt werden.
Also auch von den Wissensprofiten oder von den nutzbaren Profiten. Wenn Sie es gerade von den großen Konzernen hatten, das war ja ein großes Thema bei uns auch in der Sendung gestern, gibt es denn so Ebenen, die eingezogen werden, bevor so eine KI entwickelt wird, dass dann jemand wie Sie, so eine Fachfrau von der Uni, dann befragt wird, kann man das machen oder kann man das nicht machen oder ist das leider nicht so?
Das ist vom Standard her im Moment noch nicht so, sondern die haben halt Entwicklungsabteilungen und machen halt letztendlich, was sie wollen. Aber wenn sie ein Produkt anbieten möchten, zum Beispiel in der Medizin, dann müssen sie das vorher prüfen lassen. Da gibt es sehr starke Regeln, wie sicher solche Produkte sein müssen. Und wir haben in Zukunft ein Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz in der EU. Mhm. Und in Zukunft werden die großen Konzerne und überhaupt jeder, der im Markt sein möchte, jetzt hier bei uns in Deutschland auch, muss das Produkt bewerten und Bezug auf die Risiken, die damit verbunden sind.
Ja, also für medizinische Anwendungen, klar, da leuchtet es total ein. Aber wie ist es denn bei ChatGPT? Musste das auch irgendwie mal vorher geprüft werden oder darf das einfach mal auf die Menschheit losgelassen werden?
ChatGPT ist so ein Sonderfall. Das ist ja ein großes KI-Sprachmodell. Und dann ist immer die Frage, was macht man damit in der Anwendung jetzt genau? Und im Moment ist es so, dass die auch unter diese EU-Regulierung fallen. Die müssen ihre Trainingsdatensätze zumindest zum Teil transparent machen und haben auch bestimmte Pflichten in Bezug darauf, was nicht ausgegeben werden darf. Aber das ist im Moment noch alles, sagen wir mal, in der Erprobungsphase. Also solche KI-Sprachmodelle dürfen zum Beispiel nicht diskriminierend sein. Aber wie das dann alles genau in der Praxis aussehen wird, werden wir erst in den nächsten Jahren sehen.
Mhm. Gehen wir vielleicht mal nochmal eine Stufe zurück und werden ein bisschen grundsätzlicher. Also welche Regeln oder beziehungsweise auch wie viele Regeln brauchen wir denn eigentlich für den Umgang mit KI? Gibt es da eigentlich so eine Konsensmeinung?
Ja, es gibt natürlich einen Konsens in Bezug auf so ganz allgemeine Regeln. Dann heißt es immer, KI muss gerecht sein oder fair sein. Sie darf nicht diskriminieren, das ist eine Regel. Oder sie muss transparent sein. Aber dann ist immer die Frage, wie sieht das dann aus in Bezug auf die konkreten Anwendungen, wenn ich eine KI gerecht machen will? Was bedeutet das? Also was bedeutet das zum Beispiel, wenn ich eine KI habe für die Personalauswahl? Dann sollten natürlich Frauen nicht diskriminiert werden oder Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Aber da sehen wir jetzt in Zukunft, dass diese Anwendungen geprüft werden auf solche, ja, sagen wir mal, Werte, die damit verbunden sein sollen. Und dann werden dann entsprechend dann auch die Anwendungen sich verändern müssen.
Mhm. Also wenn man das nochmal zu Ende denkt, das geht es ja in unterschiedliche Bereiche rein. Sie haben gerade den Bereich Medizin schon genannt oder Personalauswertung oder auch Soziales. Das heißt, unterschiedliche Bereiche zeigen auch unterschiedliche Probleme.
Ganz genau. Also das ist immer wieder ganz wichtig festzustellen, dass man immer von den Bereichen ausdenken muss und dann gucken muss, was macht die KI, wem nützt die und wie kann ich hier möglichst viel Gerechtigkeit herstellen. Und dafür ist Transparenz eben wichtig, dass ich eben auch weiß, was sind die Daten, die benutzt wurden, was sind die Algorithmen, wie sind die priorisiert, wie sind die Kriterien aufgestellt. Und dafür werden wir in Zukunft, sagen wir mal, eine große Beraterindustrie sehen dann auch in Deutschland, die sich genau solche Sachen eben auch genau anschauen.
Der Fall eines Tübinger Journalisten, der die KI Chat Copilot von Microsoft zum Kinderschänder gemacht hat, die Medienethikerin Jessica Hesen in SWR1 Leute, da gab es einen Fall und vielleicht lassen wir den Journalisten mal kurz zu Wort kommen an der Stelle, dass er uns erzählt, was da passiert ist.
Ich wurde mit vollem Namen als die Person genannt, über die ich als Gerichtsreporter berichtet habe. Ich habe sie natürlich nicht mit Namen genannt, aber mein Name wurde auf diese Täter übertragen. Das waren die Täter in zwei Sexualstrafprozessen. Bei einem Prozess um eine Geiselnahme und Ausbruch aus der Psychiatrie in Karl-Firsau und eine Brandstiftung in Neusatz bei Pforzheim.
Also da hat die künstliche Intelligenz die Informationen vermischt, sodass das zum Nachteil eines Individuums, einer Privat- oder einer Person kam. Ist das so der Super-GAU, Frau Hiesen?
Man muss sagen, Bing Copilot oder überhaupt KI-Sprachmodelle sind keine Suchmaschinen. Das muss jedem bewusst sein. Und wir unterzeichnen sozusagen auch, wenn wir diese Maschinen benutzen, dass wir das wissen. Das macht sich das eben nicht bewusst. Das ist natürlich furchtbar und das ist natürlich ein GAU, wenn solche Antworten dann kommen. Das sollte nicht passieren. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass KI immer falsche Nachrichten ausspucken kann. Dass die einfach nicht vertrauenswürdig sind, diese KI-Sprachmodelle.
Also der Mann hat eine lange Odyssee jetzt hinter sich, weil wenn sowas natürlich im Internet über einen kursiert, dann ist das ja ein Fall von massiver Rufschädigung auch. Diese Einträge dann irgendwie aus dem Netz zu bekommen, ist nicht so einfach. Er hat dann seine Identität durch Einwirken eines des Datenschutzbeauftragten von Microsoft hinlöschen lassen. Was kann man denn aus so einem Fall lernen, aus medienethischer Sicht?
Also wir müssen daraus lernen, dass es keine Suchmaschinen sind, KI-Anwendungen. Das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen müssen wir daraus lernen, dass die Informationen nicht vertrauenswürdig sind, sondern dass eine KI tatsächlich, man sagt, halluziniert. Also die wirft verschiedene Informationen zusammen und macht daraus letztendlich den wahrscheinlichsten Satz. Und das ist im Falle dieses Journalisten einfach ein wahrscheinlicher Satz, weil er in Verbindung gebracht wurde mit diesen Straftaten. Und dann hat die KI sich in Anführungsstrichen gedacht, dann machen wir jetzt halt mal diese Information daraus. Mhm. Und das heißt, wir müssen wirklich alle medienkompetent sein. Und natürlich heißt es aber auch, dass diejenigen, die ja jetzt in dem Fall Bing, also Copilot anbieten, ihre Dienste verbessern müssen. Also die dürfen nicht den Anschein erwecken, als ob das sich hierbei um dass es seriöse Informationen ist. Und sie müssen auch entsprechende Filter einziehen oder Kontrollen immer wieder machen, welche Ergebnisse ausgespuckt werden.
Mhm. Dazu haben wir von Kai aus Bad Cannstatt, also aus Stuttgart, eine Nachricht bekommen. Der hat auch mal einen KI-Chatbot, nämlich zufällig auch den gleichen Copilot von Microsoft, gefragt, was weißt du über mich? Die Antwort darauf hat die KI verweigert, schreibt er. Und das hat mir, also ihm, sehr zu denken gegeben. Abgesehen davon, hätte die KI auf meine Anfrage hin von Gesetzesseite antworten müssen? Fragezeichen. Oder lebt die KI in einer gesetzesfreien Zone? Fragezeichen.
Also erstmal, die KI muss auf gar nichts antworten. Wie die KI-Dienste gestaltet sind, das liegt vollkommen in der Hand derjenigen, die die betreiben. Und in dem Fall wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass von dem Herrn nicht viele öffentlich zugängliche Informationen vorliegen. Und dann ist es auch eine Frage des Datenschutzes, nicht alles aus den letzten Winkeln des Internets zu kratzen, was man über eine Person herausfinden könnte. Also es kann auch eine Art Schutzmechanismus sein. Und letztendlich, wie gesagt, man hat kein Recht darauf, dass man die richtige Antwort kriegt bei einem KI-Sprachmodell. Das wäre dann eher die Frage nochmal, wie das bei einer Suchmaschine aussieht.
Lernt man da trotzdem draus? Also lieber nicht den Chatbot zum eigenen oder den KI-Bot zur eigenen Identität befragen?
Doch, das sollte man tun. Das mache ich zum Beispiel auch. Und dann ist praktisch alles falsch, was über meine Person im Internet, also nicht im Internet, sondern in diesem Chatbot vorzufinden ist. Und daran kann ich dann auch selber prüfen, wie funktioniert eigentlich so ein Ding. Und ist das vertrauenswürdige Information? Nein, ist es nicht. Und wir sind alle ist uns allen geraten, einfach mal zu gucken, was man damit machen kann, was man nicht machen kann. Man sollte auch verschiedene Chatbots ausprobieren und dann sieht man schnell, dass man für ganz bestimmte Zwecke die gut benutzen kann und für andere eben nicht.
Mhm. Aber der Fall dieses Tübinger Journalisten ist ja schon so ein bisschen, da wird ja so eine Urangst, die man vor der künstlichen Intelligenz hat, tatsächlich mal wahr. Und dann kommen wir ja auch schnell zum Thema Deepfakes. Das ist ja auch so was, was die KI immer als Angst in uns auslöst.
Mhm. Ja, also KI-Sprachmodelle gehören in den Bereich der generativen künstlichen Intelligenz. Das heißt, sie erstellt selber Inhalte. Man nennt das auch synthetische Medien oder eben auch Deepfakes. Mhm. Und was jetzt dem Journalisten passiert ist, das könnte noch weiter so eine Folge haben, dass Texte über ihn, die produziert wurden, durch eine künstliche Intelligenz ins Internet kommen. Und dann wieder eine Grundlage sind für scheinbar seriöse Texte. Also dass sich sozusagen so ein Fehler einschleicht. Und das sollte natürlich unbedingt verhindert werden. Deswegen müssten solche KI-Texte, die entstehen, zum Beispiel aus so einer Funktion wie bei Bing Copilot, die müssen gekennzeichnet werden als künstlich, als solche, die durch KI hergestellt wurden, um zu verhindern, dass man in so eine Schleife kommt und gar nicht mehr als Mensch draufschauen kann und die Inhalte verifizieren kann.
Frau Hesen, seit knapp 2 Wochen, da gilt der AI Act der Europäischen Union. Sie haben ja schon vor Jahren gesagt, dass Sie die europäischen Regulierungsansätze, wie zum Beispiel diesen AI, also dieses Gesetz zur künstlichen Intelligenz, ich übersetze es mal ins Deutsche, dass Sie das begrüßen. So, jetzt gibt es die alle. Halten die denn auch, was Sie versprechen?
Das werden wir sehen in den nächsten Jahren. Aber es ist das erste Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz weltweit. Und Es hoffen natürlich viele, die dafür verantwortlich sind, dass es Vorbildcharakter haben wird. Also man kennt ja häufig dieses Argument, jetzt wird wieder zu viel reguliert und das Kapital ist ein scheues Reh und die werden dann alle woanders investieren und so weiter. Mhm. Das hat sich nicht bewahrheitet in Bezug auf die Regulierung für den Datenschutz. Da haben wir das umgekehrt gesehen, dass andere Länder sich eher nach dem europäischen Markt richten und ihre Standards, technische Standards gleich auch schon passend machen. Mhm. Und ich hoffe mal, dass wir viele Verbesserungen sehen werden und es auch viel mehr Bewusstsein gibt durch die Diskussionen jetzt auch zu den Risiken von künstlicher Intelligenz, weil die einzelnen Firmen müssen jetzt ja eigene Risikoanalysen vorlegen. Ja.
Jetzt muss ich doch mal kurz Herrn Respondek zitieren, der schreibt uns, typisch für Deutschland und die EU, weltweit in der Applikation von künstlicher Intelligenz fast keine Rolle spielen, aber ethische und sonstige Bedenken in Vorschriften fassen, die jede Fantasie dazu fast schon im Keim ersticken. Was sagen Sie als Medienethikerin? Das ist eine Meinung, die Sie bestimmt öfter mal hören in Diskussionsrunden.
Ja, die Anwendungen, die wir benutzen und vielleicht nicht selber kreieren, da gebe ich dem Herrn recht, die sind ja trotzdem relevant für unsere Gesellschaften. Und wir haben natürlich als Gesellschaft das Recht und auch den Willen, die dann auch so passend zu machen zu bestimmten Werten, die bei uns vorherrschend sind.
Also ein bisschen so wie ein Land, das keine Autos produziert hat, trotzdem Straßenverkehrsregeln.
Genau, hervorragendes Beispiel, genau, so ist es. Und es ist so, dass man immer stärker auch aus der Tech-Industrie selber hört, wir wollen Regulierung haben, die soll aber für alle gleich gelten und verbindlich sein. Weil teilweise ist es so, wie mit dem Geist aus der Flasche, den man eben nicht wieder zurückbekommt. Und was man gerade sieht in den USA in Bezug auf Deepfakes, soziale Medien und so weiter und Missbrauch von künstlicher Intelligenz, das wollen auch die großen Plattformen nicht, weil das natürlich insgesamt die Nutzung der sozialen Medien in Misskredit bringt.
Mhm. Apropos Geist aus der Flasche, wenn man mal Elon Musk nimmt als Sam Altman, der Gründer von OpenAI, die ChatGPT entwickelt haben, der hat ja eine Warnung ausgesprochen und gesagt, passt auf vor dieser künstlichen Intelligenz. Und auch Elon Musk hat gesagt, wir brauchen ein Moratorium. Bitte ein halbes Jahr keine Entwicklung. Was ist denn aus diesen Forderungen geworden?
Da ist überhaupt nichts draus geworden. Und man fragt sich natürlich jetzt im Nachhinein, was das eigentlich sollte. Es ist natürlich vollkommen unrealistisch, für ein halbes Jahr einen Entwicklungsstopp einzulegen. Und gerade bei Elon Musk sehe ich das auch sehr stark als Doppelmoral, weil er profitiert ja sehr, sehr stark von künstlicher Intelligenz. Da denkt man natürlich dann gleich an die selbstfahrenden Autos und die Medizintechnik und alles, was er macht. Mhm. Und er hat sich ja auch nicht gerade durch besonders moralisches Verhalten hervorgetan, wenn man jetzt mal Twitter bzw. X sich anschaut. Das heißt, es ist immer die Frage, wie bewertet man solche Rufe nach Moral aus dem Munde derjenigen, die besonders eigentlich unmoralisch handeln in diesem Bereich. Mhm.
Kommen wir nochmal kurz auf die EU-Gesetze zu sprechen. Die müssen wir vielleicht mal ein bisschen auseinanderklamüsern, weil es so viele verschiedene, also eigentlich drei Stück gibt, die da die Basis bilden. Da gibt es den Digital Services Act, den Digital Market Act und diesen AI, also Künstliche Intelligenz Act, also alles Gesetze. Was unterscheidet diese Gesetze jetzt voneinander? Weil wir sind jetzt wieder beim Thema EU, ist weit weg von uns. Die machen irgendwelche Gesetze, wir verstehen es nicht.
Mhm. Also beim Digital Markets Act und auch beim Digitale Dienste Gesetz, also Digital Services Act, geht es vor allen Dingen auch um den Schutz, also Verbraucherschutz und die Frage auch, wie man soziale Medien bedient. Mhm. Also da gibt es neue Regeln in Bezug auf den Umgang mit Hate Speech, Transparenz und so weiter oder auch wie die Algorithmen sind, zum Beispiel, dass journalistische Inhalte nicht diskriminiert werden dürfen. Solche Dinge stehen da drin. Mhm. Und der AI Act, also KI-Regulierung bezieht sich auf künstliche Intelligenz und da gibt es natürlich schon Überschneidungen, aber die haben unterschiedliche Funktionsweisen, wobei bei allen immer die Frage im Vordergrund steht, was müssen die Unternehmen selber leisten, um ihre Produkte besser zu machen?
Wir haben gerade über Regulierung gesprochen, Frau Hesen, die kommt ja von der EU-Ebene mit verschiedenen Gesetzespaketen, die da beschlossen wurden in den letzten Jahren. Können Sie denn so ein konkretes Beispiel nennen, wo diese Mechanismen der Regulierung uns eine konkrete Verbesserung gebracht haben im Bereich der künstlichen Intelligenz?
Da kann ich vor allen Dingen die Kennzeichnungspflichten nennen. Also in Zukunft wird es so sein, dass alle Bilder oder Audioaufnahmen, die durch KI generiert wurden, gekennzeichnet sein müssen. Also so, dass für uns transparent wird zu unterscheiden, was ist ein Text zum Beispiel, der vom Journalisten geschrieben wurde und was wurde von der KI verfasst. Oder auch Deepfakes müssten theoretisch gekennzeichnet werden.
Sie sind ja schon lange für so eine Kennzeichnungspflicht von KI. Also das kann man bei Ihnen wirklich lange nachvollziehen, dass Sie das immer wieder gesagt haben. Warum?
Weil eine Kennzeichnung uns davor bewahrt, dass wir nicht mehr unterscheiden können, was richtige und was falsche Information ist. Also man könnte auch umgekehrt sagen, dass es in Zukunft vor allen Dingen Inhalte geben muss, die verifiziert sind. Also wo wir dann sicher sein können, dass eine bestimmte Person das ausgesprochen hat oder dass dieses Foto an einem bestimmten Ort gemacht wurde und so weiter. Das ist der eine Weg. Oder wir sagen eben, alles, was nicht authentisch ist, alles, was durch KI generiert wurde, wurde gekennzeichnet. Also das ist eine Frage der Medienmündigkeit letztendlich. Also wenn wir uns orientieren wollen in der öffentlichen Kommunikation, brauchen wir unbedingt sowas.
Aber wer kennzeichnet dann? Also Sie haben dem ja gewisse ethische Grundlagen, Argumente zugrunde gelegt, Ihre Argumentation. Sie haben es gerade schon gesagt, die Erzählweise öffentlicher Kommunikation. Sie haben da, glaube ich, auch Objektivierbarkeit von Technik zum Beispiel genannt oder auch eine Transparenz, was ja ganz wichtig ist. Aber wer, also wo ist die Instanz, die sagt, das ist richtig, das ist falsch?
Das ist noch offen in Deutschland, wie das genau umgesetzt wird. Die Bundesnetzagentur wird zum Beispiel da in die Diskussion gebracht oder eben auch die Landesmedienanstalten. Letztendlich ist es aber auch eine Frage der Selbstverpflichtungen derjenigen, die solche Bilder erstellen, also in Firmen, Unternehmen und so weiter. Und wir müssen natürlich auch sehen, es gibt auch, sagen wir mal, unfreiwillige Kennzeichnungen durch die KI selber, durch sogenannte Wasserzeichen. Also wenn Personen schlechte Absichten haben und absichtlich Deepfakes veröffentlichen, werden sie natürlich nicht kennzeichnen. Dann könnte es aber sein, dass eine KI sowas entdeckt und dann nachträglich noch das Ganze kennzeichnet oder aber, dass schon Inhalte mittransportiert werden bei dem Text, woran man erkennen kann, dass es ein KI-Text ist. Und das würde dann eben auch maschinenlesbar erkennbar sein, dass es sich um einen durch KI erstellten Inhalt handelt.
Mhm. Ja, weil der Schaden ist ja, wenn solche Videos kursieren, zum Beispiel so ein Fake-Video von jemandem, dann ist der Schaden ja erstmal da, bis es dann irgendwo gekennzeichnet oder einkassiert wurde. Also zum Beispiel Julian aus Weinsberg, SWR1-Hörer, der hat gerade erwähnt, wenn wir schon über Elon Musk reden, dann muss man auch erwähnen, das habe ich jetzt allerdings nicht unabhängig überprüft, muss ich sagen, dass er ein KI-generiertes Video von Kamala Harris geteilt hat. Das wird schon so gewesen sein. Dann Fehlinformationen über die US-Wahlen generiert hat. Wie lange dauert es zum Beispiel in so einem Fall? Elon Musk teilt ein Video, Millionen Menschen sehen das blitzschnell. Wie lange darf denn das überhaupt dauern, bis das dann gekennzeichnet ist?
Also es geht einmal um die Kennzeichnung, es geht aber auch um Löschung von falschen Inhalten. Und je nachdem, wie das Video ist und wie das eingeschätzt wird, das ist eben auch eine interessante Frage, ist es eine Meinungsäußerung, ist es eine Parodie und so weiter. Mhm. Aber wenn es eine absichtlich verbreitete Falschinformation ist, dann muss es innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass gerade X das nicht macht, also Elon Musk das nicht macht, sondern lässt ja X jetzt einfach freilaufen und hat deswegen auch, sie hatten ja gefragt danach, wer kontrolliert das eigentlich? Die Europäische Union und ihre entsprechenden Institutionen, die kontrollieren genau das. Und gerade Elon Musk wird auch jetzt überzogen mit großen Forderungen, also Schadensersatz und so weiter und Strafen, weil er das nicht durchführt.
Ich muss noch mal kurz an Ihre eigene Vergangenheit erinnern. Sie haben ja als Medienethikerin auch schon, das hatten wir vorhin angesprochen, sich darüber Gedanken gemacht, welche Folgen denn, als das Internet damals kam, das auf uns haben wird. Können Sie sich heute an Fehler erinnern, die damals gemacht wurden, die jetzt vielleicht gerade wiederholt werden oder die man jetzt auch vermeiden sollte?
Naja, ich kann mal ganz groß ausholen. Es ist natürlich, man könnte auch sagen, das ist vielleicht ein Fehler, dass das Internet letztendlich dominiert wird von privatwirtschaftlich Interessenten oder Firmen, die vor allen Dingen ihre Geschäftsinteressen im Internet ausleben. Also wir haben ja hier sowas wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo ich ja heute zu Gast sein darf. Und es gibt immer die Frage, hat eine Gesellschaft ein Medium zur Verfügung, in dem es frei kommunizieren kann, auch frei von Überwachung, frei von Werbung vielleicht sogar. Und das Internet wurde von Anfang an so aufgestellt, es ist sozusagen so gewachsen, dass alle sich sehr frei darin bewegen konnten. Und das ist natürlich erstmal sehr positiv, auch für die Meinungsäußerungsfreiheit. Aber wir haben inzwischen gesehen, dass es bestimmte Plattformen gibt, die das Ganze dominieren. Und das ist so eine Art Geburtsfehler, dass wir sehr wenig Einfluss nehmen können, demokratisch, auf demokratische Weise Einfluss nehmen können, auf so eine, sagen wir mal, maßgebliche Infrastruktur wie das Internet.
Sie werden ja immer wieder befragt zu diesen ethischen Grundsatzfragen im Zusammenhang mit der KI. Und da kommt es natürlich auch immer wieder das Thema Demokratie auf, die dann gefährdet ist oder nicht gefährdet. Wie stehen Sie zu dem Thema? Ich habe mal einen Impulsvortrag von Ihnen gesehen in Karlsruhe, da haben Sie es wirklich schön erklärt. Kriegen Sie es nochmal hin?
Mhm. Also generell ist Öffentlichkeit oder öffentliche Kommunikation ist die Keimzelle von Demokratie. Also die Vorstellung ist, dass wir alle unsere Meinung frei äußern können in der Öffentlichkeit. Und dann kommt es zu einem Meinungsstreit, man verständigt sich, man verhandelt bestimmte Leitlinien, Werte und bestimmt letztendlich, wohin es gehen soll in der Politik. Das ist sozusagen die abstrakte Vorstellung. Deswegen ist öffentliche Kommunikation so wahnsinnig wichtig, weil es genau das ist, wo wir uns selber ja bestimmen, wo wir auf uns selbst einwirken und Regeln finden für das Zusammenleben.
Und darin spielt KI natürlich, die künstliche Intelligenz, eine immer größere Rolle in dieser öffentlichen Kommunikation. Gefährdet die Demokratie zum Beispiel, haben wir besprochen, durch Fake News oder diese Deepfakes oder Falschmeldungen und so weiter. Was gibt es noch für Gefahren? Weil es ist ja nicht nur das. Wir haben darüber gesprochen, es gibt aber auch noch andere Gefahren, die von der KI ausgehen. Zum Beispiel eine grobe Ungleichheit, die entsteht.
Ja, es gibt grundsätzlich die ganzen Gefahren, die bezogen sind auf öffentliche Kommunikation. Und da haben wir halt diese Fragen von Deepfakes oder auch in einer großen Verunsicherung in Bezug auf das, was wahr ist und was richtig ist. Aber wir haben natürlich dann auch viele Anwendungen, die benutzt werden von Behörden zum Beispiel für die Verteilung von Sozialhilfe. Für die Verteilung von Studienplätzen im Ausland ist das schon gang und gäbe. Oder eben auch Fragen von Jobs, die vergeben werden, Personalauswahl und so weiter, wo es überall zu Diskriminierung kommen kann. Oder was wir immer stärker haben, ist auch die Verwendung von künstlicher Intelligenz im Bereich Gesetzesdurchsetzung, Strafverfahren und so weiter. Da haben wir schon viele Anwendungen in den USA. Und das nennt man Legal Technologies, also die zum Beispiel Rechtsanwältinnen helfen und so weiter. So, da sehen wir viele auf uns zukommen.
Und die Unfairness, woher kommt die? Also warum agiert eine KI zum Beispiel, oder wie kann man eine KI trainieren, dass sie zum Beispiel bestimmte Gruppen nicht diskriminiert?
Also wenn wir jetzt an die Personalauswahl denken, dann lernt eine künstliche Intelligenz zum Beispiel, dass in einem bestimmten Sektor, sagen wir mal Maschinenbau, vor allen Dingen Männer in der Vergangenheit erfolgreich gewesen sind. Und dann wendet sie dieses Ergebnis an auf die Personalauswahl und sagt dann, ja, deswegen empfehle ich jetzt einen Mann, weil die waren ja in der Vergangenheit erfolgreich, das wird auch in Zukunft so sein. Das ist so eine ganz grundlegende Funktionsweise, dass künstliche Intelligenz das abbildet, was Usus ist in der Gesellschaft. Also Diskriminierungsmuster, die vorherrschen, die werden dann weiter reproduziert. Aber man kann natürlich durch eine künstliche Intelligenz sowas erkennen. Das heißt, wir müssen das ja nicht einfach blind umsetzen, was uns eine KI vorschlägt. Und man kann dann die KI auch so einstellen, dass sie zum Beispiel Frauen bevorzugt oder Menschen mit Behinderungen oder dass eben der Algorithmus dann entsprechend verändert wird.
Wie kann man das machen, indem man die richtigen Daten zuführt?
Es gibt unterschiedliche Wege. Man führt die richtigen Daten zu, also man kontrolliert die Trainingsdatenqualität, das ist ein Weg. Oder eben die Stellschraube sind die Algorithmen, also dass die Gewichtungen, wie bestimmte Informationen oder Daten, die die KI bekommt, gewichtet werden, das kann man eben auch verändern. Und dann kann man natürlich auch das Ergebnis kontrollieren und das nochmal sagen, nö, das möchte ich jetzt aber so nicht machen, sondern eben anders.
Also faire Trainingsmuster und das, was Sie gerade beschrieben haben, ist dieses Problem des Social Scorings, also Neudeutsch. Diese unfaire soziale Verteilung bei zum Beispiel Auswahlmechanismen, da kann man die KI also in die richtige Richtung lenken. Wenn wir nochmal zurückkommen, es stehen ganz viele Wahlen an. Viele Menschen haben Angst vor Falschinformationskampagnen. Kann man das eigentlich 100% ausschließen? Also kriegt man das hin, dass wir ohne Deepfakes wählen gehen können und einfach glauben können, was uns erzählt wird?
Nee, das kriegen wir nicht hin. Also das kriegen wir nie mit 100%iger Sicherheit hin. Aber das haben wir früher auch nie richtig 100%ig hingekommen. Es gab immer sogenannte Enten oder Falschinformationen oder richtige Desinformationskampagnen. Und die haben im Moment auch immer noch eine größere Bedeutung als Falschinformationen, die über KI verbreitet werden. Aber wir sind natürlich aufgerufen, kritisch zu sein. Und man muss auch sagen, man kann Deepfakes auch verwenden in einem positiven Sinne. Also als Satire zum Beispiel. Oder um tolle Werbespots zu machen mit wenig Geld und so weiter. Also es ist nicht immer alles negativ gewendet, was über Deepfakes dann letztendlich transportiert wird, sondern es ist auch ein Teil von Kreativität und freier Meinungsäußerung, sowas zuzulassen. Und das ist natürlich immer die Schwierigkeit. Wann beschneiden wir freie Meinungsäußerung und wann geht es dann tatsächlich in den Bereich von Diffamierung und Falschinformation?
Also Horst Mann aus Weissach, der ist leicht verwirrt, weil er hört, KI ist auf der einen Seite was Tolles, aber am Ende muss man eben immer selbst prüfen, was von der KI kommt. Daran lässt sich erstmal nichts ändern.
Generell würde ich nicht sagen, dass wir immer alles selbst prüfen müssen. Das würde uns überfordern. Es muss natürlich bestimmte Standards geben und es muss vor allen Dingen auch eine gute Medienlandschaft geben mit seriöser Information, die wir als Vergleichsgegenstand auch dazu ziehen können. Und wenn wir KI anschauen, die nicht im Bereich öffentliche Kommunikation läuft, sondern in der Medizin, in der Industrie und so weiter, dann gibt es in Zukunft da und gibt es auch jetzt schon Standards, die uns davon entlasten, immer alles selber prüfen zu müssen. Sicherheitsstandards, also Produktstandards, wo wir dann darauf zählen können, dass wir die Sachen eben auch sicher verwenden können.
Aber Ihnen wird es an Arbeit in Zukunft auch nicht mangeln, habe ich den Eindruck.
Ich vermute nicht.
Vielen Dank für Ihren Besuch, Jessica Hesen in SWR1, Leute.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.